Als kleine Erinnerung, die beiden Pole, außen, rechts und links. Wir sehen links die nicht- oder nachchristentümliche Gesellschaft, in der wir aufwachsen, in der das Christentum ist immer schwerer hat, Fuß zu fassen, immer weniger in der Gesellschaft einen wichtigen Standpunkt hat. Und wir haben sowas wie heute hier unseren Gottesdienst, wie viele Kirchen ihre Gottesdienste haben, wo man denkt, da könnten ja auch ganz viele Leute dazukommen und sie könnten kommen und wir gehen vielleicht zu ihnen hin. So, das sind die beiden Bewegungen, die dabei vorkommen. Und dann haben wir, ihr seht so die Gesamtübersicht, ganz oben links, ganz oben erstmal gefragt, warum die missionarische Leidenschaft, warum ist uns das wichtig, diese Menschen, sind die uns wichtig? Zweitens, ganz unten, die Gesellschaft hat sich verändert, der Kontext unserer Gesellschaft, dass wir sensibel darauf reagieren. In der Mitte, drittens, gastfreundliche Gemeindekultur, sind wir das, sind wir auf dem Weg dahin? Dann Gottesdienst feiern, das war an Ostersonntag dran. Gottesdienst ist Sammlung und Sendung. Fünftens war das Befähigen, da war der Missionsauftrag, die Befähigung, geht hin und macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und heute geht's um das Einladen. Und dazu gibt es einen Bibeltext, den wird uns die Maria einmal vorlesen.
Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 26 bis 40, nach der Basisbibel. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte: Wie soll ich verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus: Steig ein und setz dich zu mir. An der Stelle, an der er gerade las, stand: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus: Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündigte er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an eine Wasserstelle. Der Eunuch sagte: Dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündigte er in allen Städten die gute Nachricht.
Christliche Wegbegleiter. Darum geht es heute. Es geht um einen Prozess, wie man noch nicht Christen auf dem Weg begleitet. Es geht darum, dass Christwerden auch ein Prozess ist, wie man Wegbegleiter werden kann und was die Gemeinde für unterschiedliche Angebote haben kann. Und dass es ein Klima des Einladens und des Mitbringens sein könnte in unserer Gemeinde. Wir haben den Text gehört. Wer ist dieser Philippus? Und wichtig ist zu wissen, es ist ein anderer Philippus als der Philippus aus den Evangelien, als der Apostel Philippus. Dieser Philippus, um den es hier geht in der Apostelgeschichte, der ist Wegbegleiter in seiner Familie. Er hat prophetische Töchter, also Töchter, die prophezeien. Er ist Wegbegleiter einer Gemeinde, die griechische Witwen versorgt. Er sorgt für Frieden und Einheit in der Gemeinde. Er ist Wegbegleiter des Friedens, ein Brückenbauer sozusagen. Dieser Philippus, er predigt und Wunder passieren, ein Wegbegleiter für Menschen, die Gott suchen und finden. Und hier in diesem Text ist er Wegbegleiter für einen ganz besonderen Mann. Gott beauftragt ihn. Er ist ein Wegbegleiter und er hört auf Gott. Das ist für mich so ein Kennzeichen für Wegbegleiter, für christliche Wegbegleiter. Christliche Wegbegleiter hören auf Gott. Ein Engel spricht zu ihm, später durch den Heiligen Geist: Steh auf und geh nach Süden. Nun, er war schon viel unterwegs, dieser Philippus, und er hat schon gepredigt, er hat Wunder erlebt, und ich bin mir sicher, damals, ja, das ging nicht so einfach, an der Bushaltestelle stehen und dann einsteigen und weiterfahren oder irgendwo ins Auto. Viel war zu Fuß gefordert, unterwegs zu sein. Es war anstrengend, Wegstrecken waren anstrengend, und er war sicherlich auch müde und erschöpft. Vielleicht aber auch hoffnungsvoll und erwartend: Gott, was ist jetzt mein nächster Auftrag? Wo soll's hingehen? Er ist ein typischer christlicher Wanderprediger. Mal hier, mal dort zu finden. Steh auf und geh, Philippus. Zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Eine menschenleere Straße. Nun, das war eine Handelsstraße zwischen Syrien und Ägypten. Die war wirklich einsam. Und einsam war jetzt nicht unbedingt immer nur idyllisch, das war vor allem auch gefährlich. Einsame Straßen, da gab es Wegelagerer, Räuber, da musste man ganz schön aufpassen. Ein weiter Weg, 80 bis 100 Kilometer von Samarien aus, wo er zuletzt gesehen wurde. Aber wir finden keine genauen Angaben, wo er jetzt wirklich genau ist. Wie wäre meine Reaktion gewesen? Daniel, steh auf, geh auf diese einsame Straße nach, weiß ich nicht, Rohrbach, Wembach, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mich gefragt, muss ich das jetzt wirklich? Ich hätte Gott gefragt, was soll ich denn da? Nicht jetzt schon wieder, meine Füße tun doch weh, jetzt schon wieder so ein Auftrag. Aber ein Engel begegnet ihm und gibt ihm diesen Auftrag, sodass deutlich wird, dieser Auftrag hat eine hohe Bedeutung. Er motzt nicht, er fragt nicht nach, er verweigert sich nicht, er gehorcht diesem Engel und dem Auftrag Gottes und setzt das schnell um, was Gott von ihm möchte. Er reagiert schnell. Das möchte ich von Philippus lernen. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, bereit zu sein, schnell zu reagieren, auf ihn zu hören und bereit zu sein, um andere Menschen zu begleiten zu können. Christliche Wegbegleiter hören auf Gott. Sie sind bereit dafür. Denn er darf jetzt keine Zeit verstreichen lassen. Es ist jetzt wichtig, dass Philippus sich auf den Weg macht und dass sich Philippus genau auf diese einsame Straße auf den Weg macht. Er darf diesen Moment jetzt nicht verpassen. Denn Gott spannt so im Hintergrund so ganz langsam und leise die Fäden zusammen. Er verknüpft Dinge im Hintergrund. Vielleicht schon vor langer Zeit. Das weiß Philippus alles gar nicht. Aber Gott ist am Wirken. Im Hintergrund. Und zur selben Zeit war ein Mann aus Äthiopien unterwegs, genau auf dieser einsamen Straße. Gott begleitet uns auf unseren Wegen. Gott begleitet diesen Mann, der da jetzt kommt, diesen Äthiopier. Wer ist dieser Mann? Nun, es ist recht ungewöhnlich, dass ein Schwarzafrikaner hier unterwegs ist. Das damalige Äthiopien, das zog sich sehr weit, und wir würden auch heute sagen, der ist der Sudan mit betroffen. Er fällt sicherlich auf durch seine dunkle Hautfarbe. Und aus jüdischer Sicht ist er von seiner Herkunft ein klassischer Heide. Und das war wie damals wie eine Schranke. Nee, passt nicht jetzt zum klassischen Judentum dazu, dieser Mann. Wie wird er beschrieben? Er wird als ein Eunuch beschrieben. In manchen Bibelübersetzungen steht, er war Finanzminister oder Kämmerer. Der hat jetzt nichts mit einem Friseur zu tun, sondern er hat sich um die Finanzen gekümmert. Ein Eunuch war durch Kastration zeugungsunfähig gemacht. Das war er, zeugungsunfähig gemacht. Und es war damals im Orient üblich, dass jemand, der in einer großen, wichtigen Vertrauensstellung war, zeugungsunfähig gemacht wurde. Vor allem, wenn seine Frau eine Chefin ist. Und das ist bei ihm der Fall. Und im Judentum war das verboten, Kastration. Kein Eunuch durfte in die Gemeinschaft, in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen werden. Schranke Nummer 2. Er war ein Mächtiger, dieser Eunuch, ein Finanzbeamter am Hof der äthiopischen Königin Kandake. Das heißt, er hatte Macht, Einfluss, ein Mann der Hochfinanz. Schranke Nummer 3. Nicht-Jude, kastriert, hoher Beamter, aussichtslos für so jemanden wirklich zu den ganz tiefen Inhalten und Punkten des Judentums zu kommen. Schranke, Schranke, Schranke. Er ist ein religiös Interessierter, ist unterwegs nach Jerusalem, ein Gottsucher. Er will Gott suchen, Gott anbeten. Und was für eine Reise. Man kann so sagen, so 1500 bis 2000 Kilometer unterwegs. Eine lange Strecke, eine gefährliche Reise. Eine enttäuschende Reise. Denn am Eingang des inneren Tempelbezirks gab es eine große Warntafel, dass den Heiden, da reicht schon eine Schranke, dass den Heiden es auf Todesstrafe hin verboten ist, einzutreten. Unerwünscht. Wir müssen draußen bleiben. Die Schranken wirken. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kauft sich eine Buchrolle. Es gab kein Amazon, kein Bücherblitz damals. Also man musste irgendwie an so eine Buchrolle herankommen. Das war nicht so einfach. Er muss irgendwie einen Schriftgelehrten gefunden haben, irgendwie daran gekommen sein. Und die waren sehr, sehr teuer, diese Buchrollen. Lautes Lesen war verbreitet. Also auf dem Rückweg, Buchrolle dabei, da fängt er mal an. Jesaja, na lese ich mal laut. Gott begleitet ihn auf seinem Weg. Gott bereitet ihn vor. Gott ist schon lange am Wirken an diesem Mann, ohne dass das alle anderen mitbekommen. Gott hat ihn vorbereitet. Ein Suchender, ein Gottsucher. Er hat Sehnsucht nach dem Himmel, Durst nach sinnerfülltem Leben. Gottes Geschichte ist schon lange zuvor in Bewegung mit ihm. In unserem Taufkurs, den wir zurzeit haben, sind wir so dieser Spur nachgegangen. Gottes Spur in deinem Leben. Wo war Gott schon am Wirken? Bei dir als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Wo ist Gott dir begegnet? Gottes Weg mit dir. Das ist so spannend im Leben der Menschen zu sehen. Und Christwerden ist heutzutage ein langer, langer, langer Prozess. Viel länger als zur damaligen Zeit. Denn zur damaligen Zeit, zur Zeit des Neuen Testaments, und das ist ja die Apostelgeschichte, spielt im Neuen Testament. Zur Zeit der ersten Jünger und Christen und der ersten christlichen Gemeinden war es viel einfacher, Christ zu werden als heute. Warum? Nun, den Menschen damals war klar, was ein Messias ist, wer ein Messias sein könnte. Sie haben von Jesus gehört, sie haben teilweise Jesus miterlebt, wie Jesus erzählt hat, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, dass er die Erwartungen erfüllen kann jetzt. Das wussten die Menschen damals. Dann Apostelgeschichte 2, nach einer Predigt von Petrus, lassen sich 3000 Menschen taufen. Sie waren vorbereitet. Sie wussten vieles und sie konnten das einsortieren, vergleichen. Sie waren religiös sehr stark gebildet. Der Heilige Geist konnte auf vorbereiteten Boden fallen. Die Menschen hatten eine klare Messias-Erwartung. Sie haben die Wunder gekannt, die Jesus getan hat. Sie wussten etwas von dem Reich Gottes reden. Alles klar, alles vorbereitet. Der Heilige Geist wirkt, 3000 Taufen. Aber dann, später, als die christliche Botschaft mehr und mehr in die heidnischen Gebiete kam, war es immer schwieriger, Menschen vom Christentum zu überzeugen und ihnen das nahezubringen. Die Anstrengungen waren größer, der Aufwand enorm, damit Menschen überhaupt eine Umkehr in Erwägung ziehen. Warum soll ich Christ werden? Was ist eigentlich ein Christ? Wer ist dieser Jesus? Es wurde immer und immer und immer schwerer. Also hat die alte Kirche eine Art Taufkurs eingeführt, in der ungetaufte Menschen per Unterricht auf die Taufe vorbereitet werden sollte. Das hat die alte Kirche damals schon eingeführt. Bartholomä, der dieses Buch geschrieben hat, Gemeinde mit Vision, der beschreibt diesen Prozess und diesen Weg mit einer Liebesgeschichte. Und das möchte ich uns mal gleich zeigen. Und zwar brauche ich dazu die Tafel hier. Wie in der Schule. Ich habe von Markus gelernt, der hat es doch vor kurzem in seiner Predigt über Hoffnung so gezeigt. Bartholomä vergleicht den Weg des Christseins mit einer Ehe, mit einem Verliebtsein. Also es ist ein langer Weg, sagt er. Wir haben hier so minus 10, hier ist irgendwo minus 7, da ist 0, plus 1, minus 1 und dann die ganzen Bereiche. Und er sagt, am Anfang hat man vielleicht gar kein Interesse an dem anderen. Ja? Man denkt, nee, der oder die ist nichts für mich, kein Interesse. Aber dann, irgendwann, macht es vielleicht so ein bisschen Klick und man denkt, interessanter Mensch. Ich mache das mal so gestrichelt. Interesse. Als ich meine Frau kennengelernt habe, wir saßen so nebeneinander, sie hat die Zeitung, den Sportteil gelesen und ich habe gedacht, wow, guck mal an. Oh. Ja. Nach dem Interesse fängt es so an, dass man sich, ich mal ein kleines Herz, dass man sich verliebt. Ich habe jetzt nicht aufgrund eines Zeitungsartikels mich in meine Frau verliebt. Das war ihre Art und Weise. Aber verliebt sein, das ist hier so ungefähr bei minus 7 angesiedelt, sagt er in seinem Buch. Und irgendwann kommt dann so die große Liebe. Und die geschieht durch das Kennenlernen. Quietscht ganz schön der Stift. Das Kennenlernen. Ich entdecke, wie der andere ist, in der Situation und denke so, aha, guck an, interessant. Irgendwann kommt so der Tag X. Des Antrags, man sagt, boah, dieser Mensch, diese Person, die ist genau die richtige für mich. Mit der habe ich mehr vor, möchte ich mein Leben verbringen. Und dann kommt es zur Hochzeit und danach die Ehe. Nächsten Samstag ist eine Hochzeit in der Pauluskirche in Darmstadt. Ja, Anna Janina und Jan heiraten. Meine erste Hochzeit in Hessen. Also nicht ich heirate, aber ich mache die Trauung. Also ein langer Prozess von kein Interesse, bis es hin zur Ehe wird. Und jetzt vergleicht er das mit dem Christsein. Wie ist das mit dem Christsein, sagt er. Am Anfang auch kein Interesse. Kein Interesse. Man denkt, was soll das mit Glaube Jesus? Sonntagmorgen um 10.30 Uhr hier zu sein oder im Stream in Gottesdienst zu schauen. Och, ich habe anderes zu tun. Aber dann, vielleicht gibt es erste Begegnungen. Man sieht ein Kirche-Kunterbund-Plakat oder bekommt einen Flyer irgendwo überreicht. Man bekommt mit, da gibt es einen Arbeitskollege, der geht in die Kirche, in den Gottesdienst, der betet vorm Essen oder die geht auf eine Hochzeit. Also man lernt Christen kennen, man begegnet Kirche und Gemeinde und denkt sich, ach hoppala, das ist ja interessant. Hätte ja nie gedacht, dass man gleichzeitig Christ sein kann und intelligent sein kann. Sagt Timothy Keller in seinem Buch. Ja, also so die ersten überraschenden Begegnungen. Dann gibt es ein... Nein, bin verkehrt. Dann gibt es eine Offenheit. Eine Offenheit dafür, für das, was an christlichen Inhalten gesagt wird. So nach dem Motto... Spannend, was hier möglich ist, wenn ich doch auch so glauben könnte wie die. Wäre das schön, wenn ich das besser kennenlernen könnte, wenn ich auch so eine Hoffnung in Krisen hätte, wenn ich auch so beten könnte. Und manche fangen dann an zu suchen. Suchen nach Gemeinde, nach Christen. Nach Jesus Christus. Man ist immer noch im Minusbereich, sagt Bartholomä. Also es ist immer noch ein ganz, ganz langer Weg, bis es vielleicht mal zu einem eigenen persönlichen Gebet kommt, dass man sagt, eigentlich ist dieser Jesus der Schlüssel für die allermeisten Probleme in meinem Leben. Jesus ist der Schlüssel dafür. Das habe ich entdeckt, festgestellt. Diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Und vielleicht spricht man ein Bekehrungsgebet. Vielleicht lässt man sich taufen und wird dann Jünger. Für die, die evangelisch oder katholisch als Säugling getauft worden sind, ist die Taufe natürlich viel weiter im Leben verortet. Und dann ist manchmal der Weg durch Konfirmation und Bestätigung eben anders herum, als wir das vielleicht auch baptistisch so kennen. Es ist beides völlig in Ordnung. Aber hier ist jetzt mal der klassische Weg eines Menschen aufgezeichnet, der überhaupt nichts mit Glaube und Christsein zu tun hat. Die Begegnung mit anderen Christen, die Offenheit, die Suche, vielleicht das erste persönliche Gebet und dann die Bekehrung, Taufe und Jünger zu sein. Von kein Interesse bis zu einem Leben danach. Und ihr merkt, bis es zur Hochzeit kommt, also bis es zu einem Bundesschluss kommt, ist es ein ganz, ganz langer und weiter Weg. Es geht eine Zeit der Annäherung voraus. Und wenn du im Stream vielleicht dabei bist und denkst, ich bin in so einer Annäherungsphase und es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg für mich, dann willkommen auf dem Weg der Entdeckungen. Wenn du hier heute Morgen dabei bist, in so einer Annäherungsphase, toll, dass du da bist, dass du dich auf den Weg machst. Denn es gibt viel zu entdecken von minus 9 bis minus 1. Es gibt viel zu entdecken über die Bibel, im Gebet, im Glauben, von A wie Adam bis Z wie Zachäus, keine Ahnung. Also es gibt viel zu entdecken. Der Finanzbeamte, der Eunuch, der Kämmerer, der äthiopische Finanzbeamte, es geht weiter mit ihm. Gott spricht durch den Heiligen Geist direkt zu Philippus und sagt ihm, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus geht hin und hört natürlich jetzt den Jesaja-Text und weiß, hui, wow, hier bin ich richtig. Wow, das ist ja stark. Da ist jemand offen, auf der Suche. Da bin ich genau richtig. Gott hat das vorbereitet. Er hat ja mit allem gerechnet wahrscheinlich, aber nicht damit, dass ein Schwarzafrikaner in einem Reisemobil sitzt zur damaligen Zeit und einen Jesaja-Text laut liest. Das ist so, wie wenn du zu einer, ist ein bisschen plakativ, aber jetzt zu einer Taxi-Haltestelle kommst und du siehst einen Taxifahrer mit einer Bibel da in der Hand am Lesen. Denkst du auch, wow, also damit habe ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Ist mir noch nie passiert. Und wird dann wahrscheinlich selten passieren. In solch einer Situation befindet sich Philippus. Er steigt ein und weiß, hier bin ich richtig. Er hat einen sensiblen, er weiß, also ganz sensibel, jetzt muss ich die richtige Frage stellen. Jetzt muss ich bereit sein für diesen Moment. Und was fragt er? Verstehst du denn, was du da liest? Und öffnet auf einmal das ganz große Feld der Begegnung und der Suche. Christwerden ist ein Prozess, eine Begleitung, eine Zeit mit viel, viel Geduld. Und es war eine lange Reise, eine sehr lange Reise. Also sie hatten viel Zeit miteinander. Wenn wir nächste Woche hier 15 Uhr Kirche Kunterbund haben als Gemeinde, dann werden hoffentlich ganz viele Menschen zu uns kommen, so minus 9er, minus 8er, minus 7er. Ihr versteht, was ich meine. Menschen, die noch gar nicht so viel wissen. Neugierige Gäste mit all ihren Fragen, mit ihren Zweifeln und Unsicherheiten. Vielleicht aber auch mit ihrer Kritik, mit ihrer Angst und mit ihren Vorurteilen. Aber das heißt doch für uns als Christen, die wir schon lange dabei sind, als Gemeinde, sie ernst nehmen, wahrnehmen, mit einsteigen in ihre Lebenswelt. Du musst jetzt nicht mit ins Auto einsteigen, mit ihnen eine Reise machen und irgendwann fragen, verstehst du eigentlich, wo du hinfährst? Nein, das muss man nicht so machen. Aber sie begleiten, dabei sein. Man sagt heutzutage, Belonging before believing. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gehört. Menschen einbinden in dieser Zeit, bevor sie so sind wie wir, bevor sie diese Kriterien so und so erfüllen, sie einbinden, mithelfen lassen, integrieren, ernst nehmen. Vielleicht bist du jemand, der schon eine lange Zeit unterwegs ist auf diesem Bereich. Minus 7, minus 6, minus 5, minus 4. Vielleicht ist für dich irgendwann der nächste Schritt dran, dass du weißt, jetzt führt mich Gott einen nächsten Schritt weiter. Wenn du als Besucher schon lange dabei bist, vielleicht sowas wie einen Dauergaststatus hast im Glauben, dann lade ich dich ein, geh den nächsten Schritt. Besuch nächstes Jahr einen Alpha-Kurs, den wir anbieten wollen. Treff eine Entscheidung für Christus. Lass dich taufen. Geh einen nächsten Schritt. Und wenn du noch nicht so weit bist, okay, Wir sind eine gastfreundliche Gemeinde. Wir zwingen niemanden zu irgendetwas. Wir begleiten mit, wir fördern, wir unterstützen. Wir sind da für dich. Wie antwortet jetzt der gottsuchende Finanzbeamte auf die Frage von Philippus? Verstehst du, was du da liest? Wie soll ich das verstehen, wenn niemand mir es erklärt? Und bittet ihn einzusteigen. Oh, was für eine Chance. Wie wäre ich gerne dabei gewesen, jetzt einzusteigen. Bist du fit, einzusteigen? Bist du fit, jemandem Glauben zu erklären? Vielleicht komplexe Themen aus der Bibel, des Glaubens, in einfachen Worten deutlich zu machen? Kannst du ein, zwei Bibelverse vielleicht auswendig, die jemandem anderen helfen können, zu verstehen, wer Glaube ist? Wie fit bist du? Bist du ein Wegbegleiter für andere? Willst du ein Wegbegleiter für andere sein? Kannst du das? Bei der Taufe in unserer Gemeinde haben wir auch Wegbegleiter. Wir nennen sie Taufbegleiter. Sie begleiten die Taufbewerber, die Täuflinge auf dem Weg hin zur Taufe. Und auch eine gewisse Zeit danach fördern sie, begleiten sie, unterstützen sie. Sind Wegbegleiter. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auf Homepages von anderen Kirchen und Gemeinden unterwegs seid, euch mal anguckt, wie andere Kirchen und Gemeinden ihre Website aufbauen. Wer macht das manchmal so rein interessehalber? Mal so Handzeichen. Ja, okay, danke, sind doch ein paar. Ich mache das auch schon mal und mir fällt auf, immer öfter sehe ich FAQs, Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen, auch auf Webseiten. Und ich habe mich immer mal wieder gefragt, warum ist das so? Und ich denke, es hat damit zu tun, weil es immer weniger selbstverständlich ist, zu wissen, wie ist das denn, wenn man in so einen Gottesdienst kommt? Was passiert denn da? Muss man sich da besonders anziehen? Muss man spenden? Muss man da hinknien? Muss man stehen? Muss man sitzen? Was macht man denn da? Was wird denn von einem erwartet in so einem Gottesdienst? Ich kenne das nicht. So, dieser Gedanke und Hintergrund. Und ich finde es spannend, anderen zu helfen, zu erklären, warum wir was machen. Und ich bin überzeugt, da brauchen wir auch einen langen Atem dazu. Heute mehr als vielleicht vor 50 Jahren. Einen langen Atem, zu erklären, warum machen wir das mit der Taufe? Warum machen wir das mit dem Abendmahl? Was bedeutet das? Was passiert denn da? Dass wir die Rituale nicht für selbstverständlich nehmen, sondern darauf hinweisen. Drittens, Wegbegleiter knüpfen an. Durch seinen Gehorsam Gott gegenüber, durch sein Feingespür dem Finanzbeamten gegenüber, ist Philippus genau an dem Platz, an dem Gott ihn jetzt haben will. Der Finanzbeamte liest die Jesaja-Rolle, kein leichter Text. Und Philippus erklärt sie ihm, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Von wem ist hier die Rede? Und Philippus erklärt ihm, es hat mit Jesus zu tun. Erklärt ihm von Karfreitag und von Ostersonntag her, Jesus ist dieses Schaf, dieses Lamm, das geschlachtet wurde, das gestorben ist am Kreuz. Und Paulus beschreibt es später auch mit der Taufe. So ist die Taufe ein, ich gebe mein altes Leben in den Tod, so wie Christus gestorben ist, begraben. Tod. Aber Christus ist nicht im Grab geblieben, sondern wurde auferweckt, erlebt. Und genauso kann der Mensch, der sein altes Leben ohne Gott in den Tod gibt, neues Leben annehmen, gerettet sein, ewiges Leben im Herzen haben und wissen, ja, Halleluja, Gott lebt. Und aus dem Wasser wieder heraus, so beschreibt das Paulus, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben
Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Ein neues Leben führen. Tod und neues Leben. Der äthiopische Finanzbeamte glaubt jetzt an Jesus. Er ist gerettet. Und es ist für ihn nach dem Verständnis und nach den Erklärungen jetzt ein ganz natürlicher Schritt, es zwingt ihn niemanden dazu, ein ganz natürlicher Schritt zu sagen, und jetzt möchte ich mich taufen lassen. Freiwillig, aus eigener Entscheidung, mit frohem Herzen. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt getauft werde? Schranke 1, Schranke 2, Schranke 3. Und Philippus sagt, nein. Nein. Wenn du verstehst, um was es geht. Und er hat das verstanden, er hat das erklärt bekommen. Das war ein langer Kurs auf dieser Reise. In manchen Bibelübersetzungen steht ein Vers 37 und Maria hat das gar nicht vorgelesen. Habt ihr gesehen, da war 37 und drei Pünktchen? Vielleicht war euch das aufgefallen. Da steht in manchen Bibelübersetzungen, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nun, in den ganz alten Bibelzeugnissen ist dieser Vers nicht bekannt, nicht bezeugt. Er gehört also nach dem heutigen Wissensstand nicht zum Originaltext der Apostelgeschichte. Auch wenn wir das als Freikirche begrüßen würden, gerade dieser Text. Aber der wurde als Taufbekenntnis nachträglich scheinbar hinzugefügt von der alten Kirche. Als Taufbekenntnis. Also man muss immer genau hinschauen, auch wenn man die Bibel liest, wie genau ist der Text bezeugt, welche Funde gibt es noch, wie ist der aktuelle Stand der Forschung und wie oder was wird da jeweils behauptet. Und ja, wenn man die Bibel auch besser kennenlernt in diesem Prozess, es hört nicht auf, die Bibel besser kennenzulernen. Und es ist nicht so einfach, Bibel zu lesen. Es ist total spannend. Aber es ist nicht immer einfach und es ist ein langer Prozess. Ich möchte euch Mut machen. Entdeckt die Bibeltexte, lest Bibelhilfsbücher dazu, Kommentare, Lexikon und. Der Finanzbeamte ist gläubig geworden, er lässt sich taufen und er geht ja nachher wieder zurück als Finanzbeamter an den äthiopischen Hof. Das Evangelium verbreitet sich. Er ist jetzt wieder Wegbegleiter für andere. Mein letzter Punkt, und den mache ich ein bisschen flotter. Wegbegleiter lassen los. Was passiert mit Philippus? Zack, weg ist er. Er wird von Gott entrückt, weggenommen. Von A nach B gebeamt, weg ist er. Wie auch immer das passiert ist, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber so steht es in der Bibel. Und er bekommt einen neuen Auftrag. Und das hindert jetzt den Finanzbeamten nicht daran zu sagen, das verstehe ich jetzt aber nicht. Also jetzt, mit Gott, das ist mir jetzt gar nicht mehr wichtig. Es ist für ihn ein Zeichen dafür, dass es Gott gibt. Da passiert ein Wunder, okay, auf dem Weg, in Ordnung. Das bestätigt nur Gottes Größe und sein Wirken. Für Philippus, den Wandermissionar, geht es weiter. Wegbegleiter lassen los heißt für mich auch, bei diesem Prozess, wir binden Menschen nicht an uns, wir binden sie an Gott. Wir Menschen lassen los. Der Philippus lässt ihn ja auch los. Gott lässt ihn los, setzt ihn wieder ganz woanders hin. Er ist für eine gewisse Zeit der Wegbegleiter für den Eunuchen, für den Finanzbeamten. Wir als Gemeinde wollen auch Wegbegleiter sein. An der Seite von Menschen. Unterstützen, erklären, beten, trösten, helfen. Aber auch wieder loslassen, dass Menschen sich selbst weiterentwickeln. Christsein ist eine Weiterentwicklung. Als Gemeinde geben wir Impulse, Anknüpfungspunkte. Jetzt Gebetswoche zum Beispiel. Entdeckungen zu machen beim Gebet. Wir haben in unserer Gemeinde niederschwellige Angebote. Da gibt es mal zum Beispiel ein Tippkick-Turnier. Da muss man nicht die Bibel auswendig können, um beim Tippkick-Turnier mitzumachen. Oder Fußballübertragung. Man kann einfach so dazukommen. Line-Dance-Angebot. Da gibt es eine Lesung. Und da geht es nicht in erster Linie um Glaubensinhalte, aber man kann Christen treffen, Begegnungen. Und vielleicht wird es zu einer Offenheit gegenüber Christen, gegenüber Gemeinde und Freikirche gegenüber. Wenn du in einem Hauskreis bist, vielleicht ist es meine Idee, einen Grillabend anzubieten oder einen Spielerabend und einfach mal Freunde, Nachbarn mal mitzubringen. Zu zeigen, wir sind ganz locker drauf. Wir lesen nicht nur die Bibel, wir sind auch ganz normale Menschen. Wir grillen auch mal, wir spielen was zusammen, wir feiern was. Wir haben Angebote in unserer Gemeinde, die christlichen Charakter haben, die noch eine Stufe weiter sind. Kirche Kunterbund, Gemeindefreizeit, Infoabend zu unserer Gemeinde, Gebets- und Segensangebote nach dem Gottesdienst. Das ist nochmal ein nächster Schritt. Und wir merken, es braucht Geduld. Es sind viele, viele Schritte notwendig, damit jemand, der noch nicht viel Ahnung hat, diesen Prozess mitgehen kann. Haben wir diese Geduld? Haben wir diesen Blick für die Menschen, Wegbegleiter zu sein? Bist du bereit dafür? Und das hoffe ich mir und wünsche ich mir für mich selbst und für uns alle, dass uns Gott zu Wegbegleitern für andere macht. Das beginnt schon draußen vor der Tür. Es geht weiter hier im Gottesdienst mit den Sitznachbarn, Predigt, Musik, Kirchenkaffee, Gebetsangebote. Ein Klima des Einladens und Mitbringens. Ich fasse zusammen. Wegbegleiter hören auf Gott. Das, was Gott mit dir vorhat in dieser Woche, sei bereit dafür. Vielleicht ruft dich Gott auf eine einsame Straße, ich weiß es nicht. Gott begleitet auf unseren Wegen, manchmal schon weit im Vorfeld und wir sehen das gar nicht, aber bete für die Menschen, die dir wichtig sind, dass Gottes Wirken sichtbarer wird. Wegbegleiter knüpfen an, sei sensibel und schau, wo gibt es Möglichkeiten einzuladen, auf Dinge hinzuweisen, anzusprechen. Und lass dann auch zur richtigen Zeit wieder los. Gib an andere Menschen ab, lade ein zu Veranstaltungen der Gemeinde. Gott soll uns segnen, als Gemeinde unterwegs zu sein mit einer großen Mission Gottes für diese Welt. Amen. Und weil das so ein wichtiger Prozess